Das Thema ist ja Russland und die Ukraine, und ich finde, wenn man über den Ukraine-Konflikt oder über den Krieg spricht, muss man unbedingt auch über Russland sprechen, weil ohne Russland gäbe es nämlich diesen Konflikt und diesen Krieg nicht und hätte es auch keine Krim-Annexion gegeben. Ich habe einfach ein paar Bilder vorbereitet, zu denen ich nur kurz was sagen möchte. Man hat auf der einen Seite immer wieder von Russland den Eindruck, ja, ein aufstrebender, vor allem auch wirtschaftlich aufstrebender Staat. Sie sehen hier die Hochhäuser, die jetzt in Moskau gebaut werden, ein neues Geschäftszentrum dort, diese City. Und auf der anderen Seite aber gibt es eben auch die ganz düsteren Kapitel. Man muss Moskau oder die großen Zentren in Russland bloß verlassen und dann wird man eben mit solchen Industrie quasi Brachen konfrontiert. Das ist ein Bild von Slavta Ust im südlichen Ural, eine Metallfabrik, die aber praktisch stillsteht. Und Slavta Ust ist eine der Städte, die als sogenannte Monostädte gelten. Es gibt über 100 Städte, wo die Regierung gesagt hat, die haben gar keine Zukunft mehr eigentlich, man muss die Leute aussiedeln. Trotzdem Arbeitslose, und da sitzt einer unter einem Plakat, wo es aber oben heißt, Arbeit wartet auf jeden. Russland hat es verpasst eigentlich seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion, seine Wirtschaft zu diversifizieren. Auch Lebensmittel werden importiert, also wenn wir zum Beispiel einkaufen gehen, Kartoffeln, das könnte man sicher, oder Radieschen könnte man selbstverständlich anbauen in Russland. Wir importieren das aus Ägypten und so weiter. Und vor allem auch aus dem EU-Raum. Und deshalb plagen natürlich jetzt die von Russland erlassenen sogenannten Gegensanktionen eben vor allem die einfachen Bürgerinnen und Bürger. 2012 hat Medvedev oder haben Putin und Medvedev bekannt gegeben, dass sich Putin wieder bewerben würde für das Amt des Staatspräsidenten. Mit dem hatte man immer rechnen müssen, man hat auch immer wieder darüber diskutiert, über dieses Tandem, wird das geschehen oder nicht. Die russische Verfassung, die sich in den Grundzügen eigentlich am deutschen Grundgesetz orientiert, die sieht eigentlich bloß zwei hintereinander folgende Amtszeiten für einen Präsidenten vor. Und Putin ist dann einfach ins hintere Glied zurückgetreten und hat sich dann nochmals beworben. Und ich denke, diese dritte Amtszeit, da wird das wahrscheinlich auch nicht unterlassen, sich noch für eine vierte zu bewerben, die widerspricht, jedenfalls in meinen Augen, zumindest dem Geist der russischen Verfassung, wenn auch nicht ganz den Paragraphen. Die Gesellschaft in Russland hat das auch erwarten können und man hat gewusst, Putin ist eigentlich der starke Mann gewesen und so, und das hat in diesen Jahren quasi, als Medvedev Präsident war, und ich will ihn keineswegs idealisieren, es hat nie Demonstrationen gegeben für ein Russland ohne Medvedev, also Rasiev, yes, Medvedev war. Aber wir hatten dann eben, nachdem die beiden das bekannt gegeben haben, 2011, da haben wir die großen Demonstrationen, vor allem in den großen Zentren wie Moskau und St. Petersburg, eben gegen dieses Ansinnen von Putin. Das hat Putin wahrscheinlich nicht erwartet und so etwas hat ihn eben auch gewissermaßen bedroht. Und deshalb, und das scheint mir ganz wichtig, es geht sicher auch um Wirtschaft, hat sich Putin sagen müssen, wenn der Maidan, die Revolte in der Ukraine Erfolg haben könnte dort, dann könnte das auch in Russland Schule machen und das würde natürlich seine Macht in Russland ganz massiv gefährden. Er hat ein vertikales System eingerichtet quasi, er stützt sich ab quasi auf seine alten Freunde, wer einmal sein Freund ist und der bleibt es meist auch und wer aber nicht quasi zu dieser Clique dazugehört und so, dem geht es zum Teil schlechter. Hier zeige ich einfach diese Karikatur mit diesem Putin oben. Und Putin hat auch mal gesagt, ja, wir sind keine Regierenden mit Palästen. Aber Sie sehen hier nur zum Beispiel, das ist sein Judenfreund Rottenberg, der solche Paläste bauen, die sicher, oder es gibt auch im Internet, kann man das sehen, jetzt auf der Krim, was Putin sich für ein quasi Mini-Versailles baut. Ich gehe jetzt ein bisschen schnell weiter hier, einfach um Zeit zu gewinnen. Nemzow, das spielt mir im Moment, ich hatte mich ein bisschen vorbereitet, eben mehr noch über Russland zu sagen. Wichtig einfach, wir müssen sehen, es gibt derzeit unter dem Regime Putin in meinen Augen keine Aussichten auf vor allem wirtschaftlich notwendige Reformen. Es gibt eine wirklich große Repression gegenüber Andersdenkenden, die werden ausgegrenzt, auch gesellschaftlich. Und es gibt eine ganz massive Propaganda. Es ist nicht so, dass es in Russland keine Presse gibt, die auch kritisch berichten kann im Internet. Es gibt Zeitungen wie Wiedomosti, wie Novaya Gazeta und so weiter. Aber das russische Fernsehen, das betreibt wirklich eine eigentliche Hetzkampagne. gegen Räume gegenüber den USA, die werden offen als unsere Feinde bezeichnet, das im O-Ton, das hört man jeden Tag. Und die Regierenden in Kiew, vor allem lange Zeit dann, bis im Sommer, jede Nachrichtenstunde hat man das gehört, das faschistische Regime in der Ukraine. Das hat man immer in Zusammenhang gebracht, gesetzt mit dem rechten Sektor. Es gibt dort rechte Gruppierungen, das stimmt, aber auch der rechte Sektor mit Jarosch, der nimmt gerade im Parlament in der Werchowna Rada einen Sitz ein. Also es ist nicht so, dass man sagen kann, einfach pauschal, die Ukraine werde jetzt einfach nationalistisch und faschistisch regiert. Wichtig, Sie sehen hier, ich mache jetzt einfach auch ein bisschen schneller, die Ukraine ist sicher wesentlich flächenmäßig, wesentlich kleiner natürlich als Russland und trotzdem ein großes Land, also rund zweimal so groß wie die Bundesrepublik Deutschland, aber hat recht viele Einwohner, nämlich 45 Millionen. Und wenn man das in Verbindung setzt mit der Einwohnerzahl von Russland, 142 Millionen, sieht man natürlich, dass das quasi auch ein großes wirtschaftliches Potenzial darstellt. Und die Wirtschaftsbeziehungen auch noch aus den Zeiten der Planwirtschaften, so, die sind sehr, sehr eng, auch im militärtechnischen Bereich zwischen der Ukraine und Russland. Und sicher gibt es dort Verbindungen natürlich, an denen vor allem auch jetzt Putin interessiert ist, dass sie irgendwie weiter funktionieren können. Unter Janukowitsch, und das möchte ich doch betonen, es ist nicht Timoschenko gewesen, sondern natürlich mit großer Förderung durch die Europäische Union ist dieser dann auf Eis gelegte Assoziierungsvertrag mit der Europäischen Union vorbereitet worden. Und Janukowitsch hat immer wieder gesagt, ja, das werden wir unterzeichnen. Ich selbst, ich war ein paar Wochen eigentlich, bevor dann die wichtige Sitzung dort stattgefunden hat, bevor es zu diesen Demonstrationen auf dem Maidan gekommen ist, auch in der Ukraine und habe mit Ökonomen gesprochen und die haben mir gesagt, ja, dieser Assoziierungsvertrag, oder, verlangt von der Ukraine solche Reformen, die im Grunde eigentlich nicht einhaltbar sind. Also ich sehe oder habe durchaus auch gesehen, dass es sehr hohe Hürden gab. Man hat auch Janukowitsch immer wieder unter Druck gesetzt, eben er müsse Timoschenko beispielsweise freilassen etc., damit das unterschrieben werden könne. Putin hat Gegendruck gemacht, aber die Menschen in der Ukraine haben einfach auf diese EU gesetzt, und zwar weil sie ein anderes Leben, andere, mehr Demokratie, eine unabhängige Justiz und so weiter eben sich erhofft haben. Es kam zu dieser Demonstration auf dem Maidan und demonstriert wurde einfach für diese Art Politik, oder von der sich dann Janukowitsch auch mit Druck eben aus Moskau verabschiedet hat. Etwa gleichzeitig dann bei den letzten Tagen der Olympischen Winterspiele in Sotschi haben zusätzliche russische Soldaten, die nicht ohnehin auf der Krim stationiert sind, eben diese Krim-Halbinsel besetzt. Ich war selbst auch dort. Putin hat zuerst gelogen und gesagt, das sind keine russischen Soldaten. Dann hat er in einer Fernsehsendung, als er wieder gefragt wurde, gesagt, wie ich schon immer gesagt habe, selbstverständlich waren das unsere Soldaten, hat er ein zweites Mal gelogen. Kürzlich hat er wieder gelogen, indem er gesagt hat, in einer Fernsehsendung, die auch in Deutschland gezeigt wurde, ich habe in der Nacht vom 22. auf den 23. Februar des letzten Jahres entschieden, quasi diese Schritte zu unternehmen. Aber die russischen Soldaten, die dort aktiv waren, die haben interessanterweise eine Ehrenmedaille bekommen, die mit dem 18. Februar datiert ist. Also Putin hat natürlich auch ein ganz großes Vertrauen verspielt bei der internationalen Gemeinschaft, insbesondere auch bei Frau Merkel, die eine außerordentlich, in meinen Augen, außerordentlich wichtige Rolle spielt, jetzt wenn es um eine allfällige mögliche Lösung dieses Konflikts geht. Man hat diese Abstimmung durchgeführt, dieses sogenannte Referendum auf der Krim. Man konnte Ja sagen, sofort beitreten oder demnächst mal beitreten. Sie sehen hier den Abstimmungszettel. Nein sagen konnte niemand. Wichtig ist auch, es ist immer wieder bestritten worden, dass das, hat gesagt, ja nein, das ist irgendwie auf der Krim selbst entstanden. Igor Girkin, das ist ein ehemaliger Geheimdienstoberst aus Russland, der dann auch Verteidigungsminister war in Donetsk-Gebiet, der hat in einer russischen Zeitung und im russischen Fernsehsender Neuromir gesagt, die Abgeordneten in der Krim-Hauptstadt Simferopol, die mussten gewaltsam gesammelt und in den Sitzungssaal getrieben werden, und zwar quasi unter Waffen, quasi, man hat ihnen auch die Kalaschnikows entgegengestreckt, und man, die haben gesehen, da sind Bewaffnete da, damit sie die Gesetze zur Vorbereitung der Krim-Annexion an Russland verabschieden. So viel zum Thema Demokratie dort. Dann kam der Krieg in der Ostukraine, wir werden jetzt dann gleich mit Herrn Thumann auch nochmals darüber sprechen. Und da ist auch das so dargestellt worden, oder? Als ob quasi die Kämpfer dort, das sind die Kumpel aus den Bergwerken, aber beispielsweise Debaltseva, diese Stadt, die ganz stark umkämpft wurde noch nach der zweiten großen Minsker Runde, die ist eingenommen worden von einer russischen Einheit aus dem fernöstlichen Burjatien. Und auch solche Sachen kann man zwar in Russland mitbekommen, aber Russland versucht auch gegenüber der internationalen Gemeinschaft, sich immer als unbeteiligte Kraft in Szene zu setzen. Also bei der Minsker Gruppe, die sagen, wir sind sogenannte Ermöglicher, Facilitators, oder? Und mir kommt es vor, oder wie wenn jemand quasi einbricht irgendwie in einem Quartier und man muss quasi mit der Einbrecherbande aber darüber verhandeln, quasi was kann man gegen dieses Phänomen tun. Und der Westen macht in meinen Augen dieses Spiel mit. Man weiß auch ganz genau über Satellitenbilder, welche Waffen eben in die Ostukraine kommen. Aber man macht das Spiel mit quasi dieser sogenannten verdeckten militärischen Operation, weil das auch Putin wiederum dazu zwingt, verdeckt zu agieren. Würde man Putin wirklich konfrontieren und sagen, voilà da, oder, das ist ein Aufmarsch, und er könnte das nicht mehr quasi unter verdeckten Vorzeichen machen, dann hätte er auch die Möglichkeiten, direkt von Rostov am Don, beispielsweise mit russischen Kampfhubschraubern, gegen die ukrainische Armee vorzugehen. Und das will natürlich der Westen nicht. In der Ukraine selbst, ich will nicht auf die einzelnen Wahlen zu sprechen kommen, gibt es in meinen Augen zwei verschiedene Kräfte. Die eine Kraft, Poroschenko, den ich nicht verherrlichen möchte, aber der sicher der erfahrene, der besonnenere Politiker ist. Und es gibt in meinen Augen Jazenjuk, der sehr patriotisch, sehr dezidiert ist und immer wieder sagt, wir müssen die Krim zurückholen. Und ich denke, Poroschenko gehört zu jenen besonnenen Kräften, die wissen, dass das nicht möglich ist. Und wir werden wahrscheinlich nachher mit Herrn Thumann auch darüber sprechen, ob es denn überhaupt Sinn machen würde, beispielsweise die jetzt besetzten Gebiete in der Ostukraine quasi zurückzuholen. Nach dem ersten Minsker Abkommen hat man dann Waffenstillstandslinien sich entschieden zu diesen Waffenstillstandslinien, von denen eben vor allem die schweren Waffen dann zurückgezogen werden müssten. Aber in der Zwischenzeit, seit der ersten quasi Minsker Runde und heute, sind die Kämpfe doch weitergegangen. Und Sie sehen hier zwei Karten, die eine eben vom 18. August des letzten Jahres und eine vom 5. Mai, zufällig einfach jetzt von mir ausgewählt. Und Sie sehen hier diese grauen Gebiete und es ist natürlich, das Gebiet hat sich unheimlich ausgeweitet. Im Moment erwartet man vor allem, dass die Separatisten, ich würde am liebsten sagen Russland, eigentlich versucht sein könnte, eben die strategisch wichtige Hafenstadt Mariupol einzunehmen. Ich habe immer gedacht, das wird dann ziemlich bald mal passieren, wahrscheinlich nach der russischen Militärparade vom 9. dieses Monats oder nach dem Besuch von Angela Merkel. Und ich denke, es ist vor allem die Politik von Angela Merkel. Sie hat wirklich Putin ganz deutlich gemacht, das darf nicht passieren, das wäre die rote Linie. Ein kurzes Wort noch zur NATO-Osterweiterung. Ich war selber ja Deutschland-Korrespondent bei dieser deutschen Wiedervereinigung und hatte immer den Eindruck, ja, das stimmt wohl, dass damals wahrscheinlich der amerikanische Staatssekretär James Baker gegenüber Gorbatschow erklärt hat, es wird keine NATO-Osterweiterung geben, falls die Gesamtbundesrepublik, also das Vereinigte Deutschland, Teil der NATO werden kann. Darüber hatte man wirklich verhandeln müssen. Und ich verstehe auch, oder, dass die Russen sich irgendwie eingeengt fühlen. Sie sehen hier dieses eine Grün, das waren die quasi alten NATO-Länder und all die anderen Länder, die sind später dazugekommen. Also seit der deutschen Wiedervereinigung, also die baltischen Staaten, dann Polen, Tschechien, Slowakei, Ungarn, Rumänien und so weiter. Und dann hätten wir hier noch die Ukraine, die aber eigentlich bis vor kurzem nie im Sinn hatte, der NATO beizutreten, aber aus anderen Gründen. Gorbatschow hat im vergangenen November in einer Fernsehsendung des ZDF gesagt, dass es dass das nicht der Fall sei. Wie gesagt, ich bin auch nur auf Quellen angewiesen, aber das ZDF ist einfach dieser Frage nachgegangen und hat dann gesagt, nein, das ist wirklich ein Mythos. Hier hat die liebe Presse ihre Hand im Spiel gehabt. Man habe damals die NATO bei diesen Verhandlungen gar nicht als Bedrohung wahrgenommen, weil es ja den WAPA, den Warschauer Pakt, auch nicht gäbe. Ja, was kann ich sagen? Der Schlüssel quasi zu diesem Konflikt in meinen Augen liegt wirklich in Russland. Das Problem ist, dass dieses Donbassgebiet weitgehend zerstört ist und dass selbst in der Ukraine in meinen Augen es sehr viele Politiker gibt, die sagen, wir verzichten lieber auf diese Leute dort. Putin will diese Gebiete selber auch nicht, oder? Das wäre viel zu teuer. Aber in der Ukraine, in meinen Augen, kann ein Politiker diese These nicht vertreten. Er würde nämlich innenpolitisch Selbstmord begehen. Darüber werden wir sicher diskutieren. Und zum Abschluss meiner Präsentation, ich habe 15 Minuten bekommen und Sie sind genau jetzt 15 Minuten. Das ist eine Karikatur aus Charlie Hebdo. Man sieht hier, ja, Sie sehen es selber, oder? Eben diesen quasi EU-Menschen, der versucht, mit Putin zu verhandeln. Putin sitzt im Panzer und dieser EU-Emissär versucht dadurch dieses Panzerrohr mit Putin ins Gespräch zu kommen. Für mich symbolisiert diese Karikatur geradezu das Verhältnis zwischen Moskau und dem Westen. Vielen Dank. Großartig. Großartig.